Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ja, ich sage bewusst guten Morgen, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von euch diese Predigt am Sonntagmorgen hören werden. Es ist schon alles sehr gewöhnungsbedürftig, was an diesen Tagen so passiert. Ich stehe hier und predige im großen Saal unserer Gemeinde und normalerweise befinden sich hier mit mir so 200 bis 300 Gottesdienstbesucher. Nun aber ist alles anders. Und die Stühle sind leer. Dafür steht hier eine Kamera und filmt mich. Und da muss ich auch selber erstmal noch ein Stück weit drauf klarkommen und mich dran gewöhnen. Bevor ich jetzt mit der Predigt beginne, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns Möglichkeiten schenkst, auf diese Art und Weise, ja, irgendwo im abgespeckten Rahmen Gottesdienst zu feiern, ja, uns auf dich neu zu besinnen, dir die Ehre zu geben und auf dein Wort zu hören. Herr, dafür danke ich dir, dass du uns diese Möglichkeiten einfach eröffnest. Und ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt die richtigen Worte gibst in einer guten Art und Weise. Ja, und dass du durch die redest, Herr, wo auch immer das jetzt geguckt wird, Herr, ob das zu Hause im Wohnzimmer, ob das im Schlafzimmer auf dem Bett ist, ob das einfach in der Stube, wo auch immer ist, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du überall jetzt mit deinem Geist kommst, Herr, und die Herzen von jedem Einzelnen aufmachst und dass du dadurch redest, Herr. Herr, gebrauche du mich in der Art und Weise, wie es deinem Willen entspricht. Und ich möchte dich bitten, gebrauche du die Worte und ja, ich möchte dich um deinen Segen bitten für diese Zeit, Herr Jesus. In deinem Namen, Jesus, bete ich das. Amen. Ich brauche, denke ich, nicht allzu viel dazu zu sagen, dass das Coronavirus unseren Alltag momentan fest im Griff hat. Kein Tag vergeht und es gibt neue Nachrichten und neue Entwicklungen. Szenarien werden entworfen, wie die nächsten Tage und Wochen denn so verlaufen mögen. Und trotzdem bleibt einem aktuell kaum etwas anderes übrig, als von Tag zu schauen, was denn alles so passiert, ja, und was überhaupt noch erlaubt ist. Im Internet und im Fernsehen kann man zahlreiche Interviews, Kommentare und Aufrufe lesen und hören, die alle möglichen Leute zum Coronavirus abgeben. Jeder möchte seine eigenen Weisheiten zu dem Thema loswerden. Dem einen gelingt es mehr, dem anderen weniger. Das Statement, welches mich persönlich dabei am meisten beeindruckt hat, kommt tatsächlich von unserem Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. Und zwar hat er gesagt, nichts ist mehr, wie es vorher war. Die Welt hat ein kollektives Burnout erlebt. Die Erde scheint sich ein bisschen zu stemmen und zu wehren gegen die Menschen und gegen ihr Tun. Der Mensch denkt immer, dass er alles weiß und alles kann. Das Tempo, das wir in den letzten Jahren vorgegeben haben, war nicht mehr zu toppen. Macht, Gier, Profit und Rekorde standen im Vordergrund. Aber jetzt haben wir etwas erlebt, was die ganze Menschheit betrifft. Jetzt stellen wir auch fest, dass wir auf die wichtigen Dinge im Leben schauen müssen. Er nennt dann bei diesen wichtigen Dingen, ja, so Familie, Freunde, Mitmenschen, den Umgang miteinander, den Respekt untereinander und dass es darum gehen würde, jetzt alles zu entschleunigen. Und ich muss sagen, ich finde dieses Statement äußerst bemerkenswert. Der Mensch denkt, er kann alles und geht ein immer höheres Tempo. Das ist genau das, was meiner Auffassung nach die letzten Jahre immer mehr zum Ausdruck gekommen ist. Und nun gibt es so eine Art kollektives Burnout. Deshalb geht es darum, alles jetzt nach und nach zu entschleunigen, alles etwas zu verlangsamen. Und ich muss sagen, ich kann dem Statement von Herrn Löw in den allermeisten Punkten nur zustimmen. Und damit sind wir auch schon so gut wie bei unserer Predigtreihe, die ja nun eine zweiwöchige Unterbrechung erlebt hat und die ich heute fortsetzen möchte. Beten. Schlicht und ergreifend. In diesen Tagen vermutlich schlichter als selten zuvor. Große Gebetsveranstaltungen und Events lassen sich gerade ja schwer planen. Sondern wir sind in diesen Tagen aufgefordert, wieder zu den Wurzeln zurückzukehren. Beten. Schlicht und ergreifend. Daher denke ich, dass unsere Predigtreihe kaum besser zu der aktuellen in Situation passen könnte. Auch die Unterthemen passen nach meinem Dafürhalten wie die Faust aufs Auge. In der letzten Predigt ging es darum, wie wir verantwortungsvoll beten können. die Regierung, die Ärzte, die ganze Welt. Sie alle benötigen dringend unser verantwortungsvolles Beten. Und um verantwortungsvolles Handeln geht es in diesen Tagen ja auch sehr, sehr häufig. Und heute in dieser Predigt geht es um zuversichtlich beten. Was gibt mir Zuversicht im Gebet? Wie kann ich zuversichtlich beten? Das deutsche Wort Zuversicht an sich bedeutet hoffnungsvoll, optimistisch, positiv und vertrauensvoll. Was dazu beitragen kann, solch eine Haltung im Gebet zu fördern, darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Ich bin überzeugt, dass diese klassischen Appelle, wie zum Beispiel dieses "Wir müssen alle mehr beten", dass es nicht das ist, was die Bibel zum Thema Gebet lehren möchte. Die Bibel, sie wirbt an vielen Stellen für das Gebet. Ja, das ist richtig. Und das ist auch gut so. Aber Gott braucht unser Gebet nicht, er wünscht es sich aber sehr. Aber diese Gesetzlichkeit, die mitunter in solchen Appellen meist unbewusst mitschwingen mag, das ist etwas, was wir Menschen daraus machen. Die Bibel lehrt keine Gesetzlichkeit, sondern sie lädt uns zum Gebet ein und möchte uns zum Gebet motivieren. Und zwei Stellen möchte ich aus dem Hebräerbrief näher betrachten, wie die Bibel uns zum Gebet motivieren möchte. Und die erste Stelle, den ersten Punkt, den ich da überschrieben habe, habe ich genannt, die ewige Audienz. Und dazu lese ich Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. In Vers 16 finden wir hier das Wort Zuversicht. In der Elberfelder Bibel wird dieses Wort mit Freimütigkeit wiedergegeben. Der griechische Begriff dazu heißt Parasia und bedeutet grundsätzlich Freiheit oder Freimut beim Reden. Im Hebräerbrief bedeutet es speziell das Zutrauen, das ohne Zittern, Furcht oder Zögern in Gemeinschaft mit Gott ist. Diese Freiheit beseitigt die Furcht und die Ängstlichkeit, die das Verhältnis des Menschen zu Gott kennzeichnet. Sie ist das Ergebnis davon, dass unsere Schuld weggenommen ist und zeigt sich in der nicht zweifelnden Zuversicht im Gebet. Und aus dieser Zuversicht ergibt sich, dass wir das unfassbar große Privileg haben, eine ewige Audienz bei Gott zu besitzen. Um das zu verdeutlichen oder zu vergegenwärtigen, muss man sich dabei einen antiken Herrscher vorstellen, wie vielleicht zum Beispiel den römischen Kaiser. Wenn ein normaler Bürger zum römischen Kaiser gegangen ist und eine Bitte hatte oder als Bittsteller oder als Angeklagter dann vor den Kaiser gelassen wurde, dann musste er sich vor dessen Thron zu Boden werfen und so seine Unterwürfigkeit demonstrieren. Dort hatte er regungslos, schweigend zu verharren, bis ihm der Kaiser eine Redeerlaubnis erteilt. Dann durfte er sich aufrichten und sein Anliegen vorbringen. Hatte der Kaiser einen guten Tag, dann fand der Bittsteller Gehör und Gnade. Wenn nicht, wurde er abgeführt und seinem Urteil zugeführt oder seinem Schicksal überlassen. Und dieses Bild ist den Lesern vor Augen, als der Schreiber des Hebräerbriefes dieses Bild verwendet. Eine Audienz beim Kaiser war geprägt von Furcht und von Anspannung. Man war abhängig von der Laune des Kaisers. Bei Jesus Christus ist das aber ganz anders. Er ist der Herr aller Herren. Sein Thron steht weit über den von allen Machthabern dieser Welt. Dennoch ist er ganz anders. Er ist nicht bloß ein König, sondern ein priesterlicher König. Er steht im Dienst der Versöhnung. Er war ein Mensch wie wir, Er war den gleichen Versuchungen ausgesetzt, aber er blieb ohne Sünde. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, für dich und für mich. Es gibt unendlich viele Gründe, mich vor diesem Jesus niederzuwerfen. Aber dieser Jesus, vor dem wir uns eigentlich niederwerfen müssten, weil er so groß und herrlich ist, dieser Jesus sagt, dass wir eine ewige Audienz bei ihm haben. Wir dürfen mit Zuversicht zu ihm kommen. Sein Thron ist ein Thron der Gnade und nicht des Gerichts. Sein Sinn steht nach Barmherzigkeit. Und deshalb dürfen wir mit Zuversicht vor den Thron Gottes treten. Wenn man sich dies vergegenwärtigt, dann ist das schon etwas, was uns zum Gebet motivieren kann. Wir sind es ja gewohnt, dass wir zu jeder Zeit mit allem zu Gott kommen können. Das ist auch wahr und das ist auch gut so. Aber ich erlebe es damit inter so, dass ich es vernachlässige, was für einen König wir da eigentlich haben, mit was für einem Großkönig wir es da zu tun haben. Ich habe es mit dem König der Könige zu tun. Und zu diesem kann ich zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt kommen. Und das ist ein unfassbar großes Privileg. Und in diesem Umstand, dass wir uns daran gewöhnen, sehe ich auch eine gewisse Gefahr. Ich verbringe zu der Zeit, wann es mir passt, meine Zeit mit Gott. Ich lese in der Bibel, ich bete und das ist wichtig, dass ich das mache und das ist gut so. Aber dadurch, dass ich eine ewige Audienz bei Gott habe, erwische ich mich viel zu oft dabei, dass ich vor lauter Audienz beim König, dem König selber wenig Möglichkeit zum Reden gebe. Das ist eigentlich ein großer Witz, aber ich erlebe das so und befürchte, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch noch vielen anderen. Sobald meine Zeit mit Gott zu stark systematisch und zu strukturiert wird, dann ist diese Gefahr gegeben. Ich lese in der Bibel, ich bete für meine gewohnten Anliegen und dann kann ich auf der Liste für meine Aufgaben für den Tag das abhaken. Zeit mit Gott erledigt. Im Bild gesprochen, ich nehme bei meiner Audienz bei dem König aller Könige wahr und sobald ich fertig bin mit meinem Anliegen, sobald ich ihm das gebracht habe, gehe ich direkt wieder. Was der König dazu zu sagen hat, das kriege ich gar nicht mehr mit, weil ich schon weg bin. Daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir immer und immer wieder auch bewusst versuchen, auf Gott zu hören. Dafür gibt es jetzt keine feste Anleitung, dass man sagen kann, so und so wirst du garantiert Gottes Stimme erhören. Nein, so ist einfach ist das nicht. Aber ich erlebe es nicht selten, dass Gott mir in meiner stillen Zeit irgendwelche Gedanken schenkt, die mir etwas zu sagen haben. Mitunter muss ich plötzlich mal an irgendjemand Bestimmtes denken oder Gott erinnert mich an irgendetwas, was ich vielleicht vorher vergessen habe und schenkt mir irgendwelche Gedanken. Und diese Gedanken, die können einem durchaus etwas zu sagen haben. Und daher halte ich es für wichtig, auch mal während so einer Zeit mit Gott im Bibellesen und im Gebet, und das ist wichtig, dass wir diese Zeit da auch verbringen, aber ich halte es auch für wichtig, da auch mal innezuhalten und zu prüfen, was möchte Gott mir jetzt in diesem Moment sagen? Hat er vielleicht irgendeine Botschaft durch das, was mir vielleicht an plötzlichen Gedanken kommt. Wie gesagt, ich erlebe es nicht selten, dass Gott auf diese Art und Weise zu mir spricht. Daher ist mein erster Auftrag für dich heute. Gib dem König die Gelegenheit, zu dir zu reden. Vielleicht möchte er dir etwas Konkretes sagen. Ja, du hast eine ewige Audienz beim König der Könige und das ist wunderbar. Wir sollten davon Gebrauch machen. Aber lass nach Möglichkeit auch den König zu Wort kommen. Ich komme zu dem zweiten Punkt, den ich überschrieben habe mit der ewige Beter und dazu lese ich Hebräer Kapitel 7, die Verse 23 bis 25. Nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Hierbei möchte ich besonders auf den letzten Vers eingehen. Jesus ist ein ewiger Priester, der für uns eintritt. Dieses griechische Verb, welches hier mit eintreten übersetzt wird, bedeutet neben eintreten auch vertreten oder sich für jemanden verwenden, im besonderen Maße Christus für uns. Und das entsprechende Nomen dazu bedeutet Bitte, Gebet sowie Eintreten vor Gott für sich und für andere Menschen. In erster Linie geht es hier im Zusammenhang von Hebräer Kapitel 7, Vers 25 darum, dass Jesus ein ewiger Hohepriester ist, der für unsere Sünden eintritt. Weil Jesus ein ewiger Hohepriester ist, kann er uns ein für alle Mal retten. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha können wir überhaupt zu Gott kommen. Das ist die Grundlage von allem, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist, am Kreuz. Aber die Bedeutung dieses griechischen Begriffes für Eintreten an dieser Stelle lässt auch den Schluss zu, dass Jesus für uns betet. Und das finde ich herausragend. Und da muss man sich mal vor Augen führen, was das bedeutet. Jesus betet für uns. Die Aussage in Hebräer 7, Vers 25 besagt, dass Jesus für mich, für alle seine Kinder, für dich betet. Gerade jetzt, in diesem Augenblick. Er tut es unabhängig davon, ob ich selber ins Gebet gehe, ob du selber ins Gebet gehst oder nicht. Und ich muss sagen, es ist wirklich gut, das zu wissen. Das ist ein echter Zuspruch. Diese Realität zeigt mir, mit was für einem Beispiel Jesus vorangeht. Es ist unvergleichlich. Und ich finde das durchaus motivierend, ihm deshalb ins Gebet zu folgen. Dieses Wissen kann unseren Blick auf das Gebet verändern. Jesus betet schon lange für uns, bevor wir überhaupt wissen, wofür wir beten sollen. Er betet für mich, er betet für meine Frau, er betet für die Gemeinde, er betet für die ganze Welt. Und er betet auch für dich, er betet für deine Familie, für deine Anliegen, deine Sorgen, deine Nöte, deine Ängste, das, was dir gerade in die Gedanken kommt. Und wir brauchen das alle so sehr, dass Jesus für uns betet. Und gerade jetzt, in diesen Zeiten, können wir das so sehr gebrauchen. Jesus kennt keinen Durchhänger, keinen Gebetsdurchhänger. Denn, so wie Hebräer 7, Vers 25 es sagt, er wird nie aufhören, für seine Kinder einzutreten. Und das ist ein echter und krasser Zuspruch, den Gott uns da schenkt. Und ich glaube, dass das Auswirkungen auf unser Leben haben kann. Es nimmt uns womöglich etwas unseren Gebetsstress, mit dem wir uns manchmal vielleicht auch unter Druck setzen mögen. Aus Freude und Dankbarkeit, dass Jesus für uns betet, wollen wir es ihm gleich tun. Und es ändert womöglich auch unser Gebet selber dahin, dass wir mit Jesus vertrauter werden. Im Bild gesprochen kann man sich das vielleicht so vorstellen. Wenn ich ins Gebet gehe, dann ist es so, als wenn ich zum bereits betenden Jesus gehe und hinzutrete. Wir beten gemeinsam. Und wenn ich mit meinem Gebet aufhöre, dann gehe ich und Jesus betet weiter. Eine unglaubliche Vorstellung und ein unfassbar großer Dienst von Jesus. Sein Gebet trägt mein Beten, mein Weitergehen, mein Nichtbeten und auch mein Wiederzurückkommen. Und genauso trägt es auch dein Beten, aber auch dein Nichtbeten, dein Wiederzurückkommen. Und dieses Wissen kann uns motivieren und Energie in uns freisetzen. Mich jedenfalls motiviert es zu wissen, dass Jesus für mich und für dich eintritt. Daher ist angesichts des ewigen Beters Jesus Christus meine Empfehlung bzw. meine zweite Aufforderung für heute an dich, wenn du das nächste Mal ins Gebet gehst, sei es heute, morgen, wann auch immer, dann male dir dieses Bild vor Augen. Jesus wartet bereits auf dich. Er ist bereits am Beten. Du kannst hinzutreten und ins Gebet mit einsteigen. Jesus setzt dich nicht unter Druck, sondern er lädt dich ein, zu beten. Und ich finde das motivierend, muss ich ehrlich sagen, um ins Gebet zu gehen und dort zu verweilen in der Gegenwart Gottes. Um ihm meine Anliegen zu bringen. Aber auch, um auf seine Reden zu hören. Geh ins Gebet und bete für die Menschen, die es jetzt aufgrund der aktuellen Umstände in besonderem Maße gebrauchen können. Politiker, Ärzte, Mitarbeiter im Krankenhaus, ältere Menschen und so weiter und so fort. Trete ein und bete, folge der Einladung Jesu. Denn diese Einladung gilt immer und die gilt dir und mir zu jeder Zeit. Und das ist meine zweite Aufforderung für dich heute, dieser Einladung von Jesus zu folgen. In ein paar kurzen Sätzen möchte ich zusammenfassen, auf welche Art und Weise die Bibel uns zum Gebet motivieren möchte, damit wir zuversichtlich beten können. Das erste ist die ewige Audienz. Wir besitzen das große Privileg einer ewigen Audienz bei Jesus, unserem König, dem König der Könige. Niemand hätte es mehr verdient, dass wir uns vor ihm niederwerfen und vor ihm verharren, als unser großartiger Gott. Und ausgerechnet bei ihm, bei diesem großen König, haben wir eine ewige Audienz. Wir können an jedem Ort, zu jeder Zeit zu ihm kommen. Das kann uns zum Gebet motivieren und gleichzeitig sollten wir darauf achten, auf den König zu hören, wenn er uns etwas sagen möchte. Und das zweite ist der ewige Beter. Jesus tritt für uns ein. In erster Linie als der ewige Hohepriester, durch den wir überhaupt von unserer Sünde frei sein können. Zum anderen aber auch als ewiger Beter, der für uns eintritt. Jesus betet für dich und für mich. Das kann uns motivieren, mit ins Gebet einzusteigen. Er setzt uns nicht unter Druck, sondern er lädt uns ein, zu beten. Zum Schluss bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Es ist so wunderbar zu wissen, dass wir bei Gott eine ewige Audienz haben dürfen und dass er durch seinen Sohn Jesus Christus für uns eintritt. Lasst uns daher seiner Einladung folgen und mit Zuversicht ins Gebet gehen. Gott segne uns dabei. Amen.